An die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 90. Vers der 16. Sure, der Sure Nahl.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der eine Mahnung an alle ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott gebietet, gerecht, gut und hilfreich gegenüber den Angehörigen zu sein. Und Schändliches, Verwerfliches und Unrecht zu meiden. Gott ermahnt euch, möget ihr es beherzigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Meine Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 30. Juli 2021, gleich dem 8. Mordat 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Musa Kasim, Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zarif kritisiert USA und EU-Trio, weil sie Iran unter Druck gesetzt haben, um JCPOA neu zu verhandeln. Iran ist bereit, zu einem dauerhaften Frieden in Bergkarabach beizutragen. Iran kritisiert das 7 Jahrzehnte lange Schweigen des Sicherheitsrats über die israelischen Gräueltaten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zarif kritisiert USA und EU-Trio, weil sie Iran unter Druck gesetzt haben, um JCPOA neu zu verhandeln. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat die Vereinigten Staaten und das EU-Trio, die drei europäischen Mitglieder des Iran-Atomabkommens von 2015, wegen ihrer schlechten Absichten in Bezug auf Iran und dem Versuch, Iran zu einer Neuverhandlung des Abkommens zu erpressen, kritisiert. Die USA und das EU-Trio haben ihre Übertretungen transparent gemacht und wiederholt ihre böse Absicht bekundet, Iran durch wirtschaftlichen Druck und Erpressung zu zwingen, die Bestimmungen des JCPOA neu zu verhandeln, sagte Zarif in einem am Freitag veröffentlichten Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Er merkte an, dass seine Erfahrung als iranischer Außenminister zeigt, dass westliche Mächte es als unter ihrer Würde empfinden, auf Augenhöhe mit Ländern mit mittlerem Einkommen einzulassen, geschweige denn mit Entwicklungsländern. Während Iran seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen JCPOA vollständig erfüllte, gaben die westlichen Länder laut Zarif nur Lippenbekenntnisse zu ihren vertraglichen Verpflichtungen ab. Er wies auch auf den Rückzug der USA aus dem JCPOA im Jahr 2018 unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hin und sagte, nachdem Trump sich aus dem Deal zurückgezogen hatte, glaubten die USA und das EU-Trio, dass sie die Früchte ihres giftigen Baumes ernten und ihre alte Gewohnheit wieder aufnehmen könnten. Was mir gehört, ist mein und was dir gehört, ist verhandelbar. Die beiden Regierungen wiederum unterstützt und begünstigt, durch das EU-Trio hat seit ihrer Amtseinführung im Januar 2021 Trumps Wirtschaftsterrorismus gegen die Iraner als vermeintlichen Hebel fortgesetzt, um dieselben Ziele zu erreichen, schrieb Zarif in seinem Brief. Ihrerseits, so der iranische Spitzendiplomat weiter, blieben die EU und das Trio politisch dem JCPOA verpflichtet und vertraten zunächst eine milde diplomatische Haltung gegen den rechtswidrigen Rückzug der USA aus dem JCPOA und dessen erneute Verhängung von Sanktionen. Als es der EU und dem EU-Trio jedoch allmählich klar wurde, dass sie nicht in der Lage waren, ihre eigenen Verpflichtungen aus dem JCPOA und den nach dem Rückzug der USA eingegangenen Zusagen zu erfüllen, versuchten sie, ihre zahlreichen Fälle von erheblicher Nichterfüllung durch die Forderung eines Trump-Deals zu verdecken, der eindeutig gegen die Paragraphen 28 und 29 des JCPOA und den operativen Paragraphen 2 der UNSCR 2231 2015 verstößt, fügte er hinzu. Iran ist bereit, zu einem dauerhaften Frieden in Bergkarabach beizutragen. Iran hat erklärt, er sei bereit, einen dauerhaften Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien in Karabach zu schaffen und fordert beide Konfliktparteien auf, international anerkannte Grenzen zu respektieren. In einer Erklärung am Donnerstag äußerte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, seine Besorgnis über die Fortsetzung der Grenzzusammenstöße zwischen aserbaidschanischen und armenischen Streitkräften und betonte die Notwendigkeit, dass beide Seiten Zurückhaltung üben und ihre Grenzstreitigkeiten friedlich beilegen. Khatibzadeh bedauerte auch die Tötung und Verletzung von Personen aus Aserbaidschan und Armenien bei den jüngsten Zusammenstößen, nach denen sich beide Seiten gegenseitig vorwarfen, die Situation zu eskalieren. Am Mittwoch wurden bei Grenzzusammenstößen mit aserbaidschanischen Streitkräften 3 armenische Truppen getötet und 2 verletzt. Die beiden Nachbarländer führten im vergangenen Jahr einen 6-wöchigen Krieg, in dem aserbaidschanische Truppen armenische Truppen aus Gebieten vertrieben, die sie lange Zeit in und um Bergkarabach kontrolliert hatten. Der Konflikt forderte tausende Menschenleben. Obwohl die Kämpfe in Bergkarabach, das international als Teil Aserbaidschans anerkannt ist, in einem von Russland vermittelten Waffenstillstand endeten, kam es in diesem Jahr in unregelmäßigen Abständen zu Zusammenstößen an der Grenze, bei denen es gelegentlich zu Toten kam. Iran kritisiert das 7 Jahrzehnte lange Schweigen des Sicherheitsrats über die israelischen Gräueltaten. Eine iranische Gesandte bei den Vereinten Nationen hat das 7 Jahrzehnte Schweigen des UN-Sicherheitsrats gegen alle vom israelischen Regime begangenen rechtswidrigen Handlungen getadelt und gesagt, dass die Geschichte der Menschheit bezeugt, dass rechtswidrige Handlungen wiederholt werden, wenn sie ungestraft bleiben. Die jahrzehntelange völlige und unentschuldbare Untätigkeit des Rates hat dieses Regime ernsthaft ermutigt, mehr Verbrechen mit größerer Brutalität zu begehen, sagte Zahra Ershadi, die stellvertretende ständige Vertreterin Irans bei den Vereinten Nationen, am Mittwoch vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Thema die Situation im Nahen Osten einschließlich der palästinensischen Frage. Sie kritisierte auch die USA dafür, dass sie das israelische Regime systematisch gegen jede Aktion des Sicherheitsrats abschirmen. Das jüngste Beispiel für solche Maßnahmen war die Tat der Vereinigten Staaten im Mai 2021, den Sicherheitsrat daran zu hindern, auch nur eine einfache Presseerklärung abzugeben, in der ein Ende der israelischen Bombardierung des Gazastreifens gefordert wird, sagte sie. Ershadi machte deutlich, dass eine solche unerschütterliche Unterstützung für Israel durch die USA gegen die inhärenten Rechte der unterdrückten Palästinenser verstößt, einschließlich ihres Rechts auf Leben, Würde, Befreiung, Selbstverteidigung, Selbstbestimmung und die Erreichung eines eigenen unabhängigen Staates. Der Sicherheitsrat muss diesem ungerechtfertigten und inakzeptablen Trend unverzüglich ein Ende setzen und das israelische Regime zwingen, unverzüglich und vollständig alle seine Verbrechen gegen die Palästinenser einzustellen, die ungesetzliche und unmenschliche Blockade des Gazastreifens aufzuheben, die Besetzung aller palästinensischen Gebiete, der besetzten syrischen Golanhöhen und von Teilen des Libanons zu beenden und überdies das Regime für die Begehung der schwersten internationalen Verbrechen über mehrere Jahrzehnte zur Rechenschaft zu ziehen, fügte die iranische Gesandte hinzu. Israelische Streitkräfte dringen in das Hauptquartier der führenden Kinderrechtsorganisation in Ramallah ein, nachdem sie ein palästinensisches Kind getötet haben. Die Streitkräfte des israelischen Regimes sind in den Sitz einer führenden Kinderrechtsorganisation in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland eingedrungen. Die Nichtregierungsorganisation Defense for Children International Palestine, DCI Palestine, teilte in einer Pressemitteilung mit, israelische Soldaten hätten in den frühen Morgenstunden des Donnerstags ihren Sitz im Stadtteil Sateh Marhaba in der Stadt Albire in der Nähe von Ramallah durchsucht. In der Erklärung heißt es, dass schwer bewaffnete israelische Streitkräfte den Haupteingang des Geländes der Kinderrechtsorganisation einschlugen und in das Gebäude eindrangen, die Büros gewaltsam durchsuchten und mehrere Computer beschlagnahmten. DCI Palästina verurteilte aufs Schärfste den israelischen Angriff und alle schwerwiegenden Verstöße gegen alle lokalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen und Institutionen und sagte, diese Angriffe würden es nicht davon abhalten, seine Pflichten zum Schutz der Rechte der palästinensischen Kinder zu erfüllen. Die unabhängige Nichtregierungsorganisation betonte außerdem, dass sie ihre Bemühungen fortsetzen werde, Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen und israelische Menschenrechtsverletzungen gegen Kinder aufzudecken. Wir führen unsere Arbeit in einer Situation bewaffneter Konflikte durch, in der die Täter von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit systemische Straflosigkeit genießen und die israelischen Streitkräfte sich weigern, schwerwiegende Verstöße gegen das Völkerrecht zu beenden oder die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, sagte die Organisation in einer Reihe von Tweets. Die DCI Palästina ist ein nationaler Zweig von Defense of Children International, einer 1979 gegründeten internationalen Kinderrechtsbewegung und Nichtregierungsorganisation, die derzeit über 35 Zweige auf der ganzen Welt und ein internationales Sekretariat in Genf hat. Die Razzia am Donnerstag erfolgte einen Tag nach der Erschießung eines 11-jährigen palästinensischen Jungen durch israelische Streitkräfte. Mekdad, Beziehungen zwischen Iran und Syrien dienen anderen als Modell. Laut Syriens Außenminister Faisal al-Mekdad haben die Beziehungen seines Landes zu Iran einen Status erreicht, der anderen Ländern in allen Bereichen als Modell dienen könne. Der Spitzendiplomat machte die Bemerkungen während eines Treffens in Damaskus am Donnerstag mit Wahid Jalalzadeh, dem Vorsitzenden des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, und seinen Begleitern. Jalalzadeh ist in der syrischen Hauptstadt als Teil einer Delegation unter der Leitung des Parlamentspräsidenten Mohammad Borrell Ghalibaf, die am Dienstag im arabischen Land eingetroffen ist. Megdad bezeichnete die Unterstützung des iranischen Volkes, der Führung und des Parlaments für Syriens Widerstand und seinen Bemühungen, sich angesichts des seit Jahren anhaltenden Terrorkrieges zu stärken, als eine Quelle des Stolzes für die Regierung in Damaskus. Damaskus wiederum unterstützt Teheran angesichts aller Bemühungen, die darauf abzielten, die Errungenschaften der Islamischen Republik seit dem Sieg der Islamischen Revolution 1979 in Iran herunterzuspielen, sagte der syrische Beamte. Das syrische Volk ist sich der Kraft Irans sicher, alle Probleme und die verhängten Wirtschaftssanktionen hinter sich zu lassen, sagte er. Die syrische Nation verteidigt auch Teherans Positionen und Politik in der Nuklearfrage, fügte Megdad hinzu. Angriff saudisch geführter Kriegskoalition auf Jemen abgewehrt. Die jemenitische Armee und Volkskomitees haben am Donnerstagabend einen Angriff der von Saudi-Arabien angeführten Kriegskoalition auf Westjemen abgewehrt. Wie die amtliche iranische Nachrichtenagentur IRNA unter Berufung auf den Nachrichtensender Al-Mayadin berichtete, wurde der Angriff der saudischen Koalition nahestehenden Kräfte im Gebiet Al-Faza im Süden der westjemenitischen Stadt Al-Hudaida durch die jemenitischen Kräfte und Volkskomitees abgewehrt. Lokale Quellen im Jemen machten keine Angaben über die möglichen Opfer bei den Auseinandersetzungen zwischen der Armee, Volkskomitees und saudischen Koalitionstruppen. Der in Schweden zwischen der Delegation aus Sana'a und der Delegation aus Riad vereinbarte Waffenstillstand traf am 18. Dezember 2018 in der westjemenitischen Provinz Al-Hudaida in Kraft, doch die saudische Kriegskoalition verletzt ihn tagtäglich. Saudi-Arabien hat mit Unterstützung der USA, der Emirate und mehrerer anderer Länder im März 2015 eine militärische Invasion des Jemen gestartet und eine Land-, See- und Luftblockade gegen das Land verhängt. Irakische Gruppen schwören, US-Truppen unter Demütigung zum Abzug zu zwingen. Die irakische Widerstandsbewegung Qatar Hezbollah hat betont, dass sich die amerikanischen Militärtruppen aus dem arabischen Land zurückziehen müssen und dass sie bereit ist, die Besatzungstruppen dazu zu zwingen. Die Antiterrorgruppe, die Teil der Volksmobilisierungseinheiten PMF, besser bekannt unter dem arabischen Namen Hashd-e Shaabi, ist, gab am Donnerstag in einer Erklärung bekannt, dass sie sich der Vorherrschaft böser Kolonialmächte über die natürlichen Ressourcen des Irak entschieden entgegenstellen wird. In der Erklärung wurde betont, dass die Qatar Hezbollah ihre Aufgaben ungeachtet des Drucks und der Herausforderungen, denen sie möglicherweise ausgesetzt ist, weiterhin erfüllen wird. Alle Widerstandsgruppen sind dem amerikanischen Feind ein Dorn im Auge. Wir sind voll und ganz darauf vorbereitet, die US-Streitkräfte erneut unter Demütigung aus dem Irak zu vertreiben, heißt es darin. Qatar Hezbollah warnte, dass weitere Überraschungen auf die amerikanischen Besatzungstruppen warten, falls sie weiterhin auf ihrer Präsenz auf irakischen Boden bestehen. Jafar al-Husseini, Sprecher der Qatar Hezbollah-Bewegung, sagte, die Widerstandsgruppen des Irak würden diplomatische Missionen im Land nicht zum Ziel nehmen und beschrieb Angriffe auf die US-Botschaft in Bagdads grüne Zone als Operationen unter falscher Flagge, die darauf abzielen, die irakische Nation zu täuschen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 21 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandar Abbas 35 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bijan Bijani mit dem Titel Gule Bore Oshnoi. Das heißt Wanderung Blüte des Gartens der Bekanntschaft. Musik.
بال من پرنده ای باش و به باغ باد بگذر. مه من شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین. گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی که نه سر می شناسد نه چمن سراغ دارد. گل باغ آشنایی نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی نه به دست مست بادی خط آبی پیامی نه بنفشه‌ای نه جویی نه نسیم گفتگویی. گل من میان گلهای کدام دشت خفتی به کدام را خواندی به کدام را رفتی. گل من میان گلهای کدام دشت خفتی به کدام را خواندی به کدام را رفتی. منم این گیاه تنها به گلی امید بسته همه شاخه ها شکسته به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندی. گل من کجا شکفتی که من اثر می شناسم، نه چمن سراغ دارم، گل باغ آشنایی. نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه بنفشه‌ای نه جویی، نه نسیم گفتگویی. گل من میان گلهای کدام دشت خفتی، به کدام را خواندی، به کدام را رفتی. گل من میان گلهای کدام به کدام را خواندی، به کدام را رفتی. منم این گیاه تنها، به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم. در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم، در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم، در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم، در آن سیاه منزل به هزار وعده ماندیم.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Reisemagazin. Wir werden uns heute weiter mit den touristischen Attraktionen in der Provinz Kermanschah befassen. Der Bazar von Kermanschah ist eine angenehme Mischung aus Produktion, Handel, Gesellschaft, Kultur, Religion und dergleichen. Er präsentiert sich als einer der wichtigsten Stadtteile. Trotz aller unterschiedlicher Funktionen gilt der Bazar als eine Einheit, die das Rückgrat der Stadt Kermanschah bildet. Der alte und weitläufige Bazar ist Teil des alten Erbes, das eine beachtliche und anmutige Architektur aufweist. Der große Bazar von Kermanschah wurde Anfang der Katscharenzeit unter Fath Ali Shah gebaut. Fath Ali Shah ernannte 1221 im Mondkalender seinen ältesten Sohn Mohammad Ali Mirza zum Statthalter der Region Kermanschah. Er baute den großen Bazar, die Stadtkaserne, die Holzfabrik, religiöse Bauten, verschiedene Stadtplätze, Bäder und andere öffentliche Gebäude und reihte Kermanschah so in wichtige und wohlhabende Städte des Landes ein. Bis vor den Katscharen konnte sich Kermanschah niemals als Wirtschafts- und Handelszentrum im Westen Irans etablieren. Sie stand stets im Schatten der Stadt Hamedan. Die Katscharen verlegten aber den Zollbezirk West nach Kermanschah und vergaben ihr somit eine einzigartige finanzielle und wirtschaftliche Position. Die Stadt gewann ein neues Image. Der Bazar von Kermanschah blühte auf und übernahm einen wesentlichen Teil des Handels im Westen Irans. Der Bazar wuchs in seiner Länge und wird auf zwei Seiten von öffentlichen Anlagen flankiert. Alle Bazarteile sind miteinander verbunden. Auf beiden Seiten sind geradlinige Korridore in besonderen Architekturstil angelegt worden. Sie ermöglichen einen gleichmäßigen Zugang zu den Hauptteilen und Nebenräumen des Bazars. Die lange Achse blieb jedoch erhalten. Die Ordnung in der Zusammensetzung der Gewerbe beruht auf die Verbindung der Gewerbebereiche, Bedarf der Kunden und der Stadtstruktur. Die Zusammenführung kompatibler Tätigkeit zur Förderung und Beschleunigung des Handels und der Bau von Karawansereien außerhalb der Hauptteile des Bazars zeugen von einer durchdachten und koordinierten Planung. Die Wiederholung von Kuppelbauten und Dachlichtschächten in runder oder eckiger Form verleihen dem Komplex besonderen Reiz. Im Reisebericht von Nasreddin Shah werden zahlreiche Karawansereien in der Stadt erwähnt. Sie zeigen, wie wichtig die Karawanen für den Handel in Kermanschah waren. Die Räume im Bazar von Kermanschah nennen sich Raste, Dalan, Hojre oder Dokan, Charsuk, Resarje und Timche. Jeder große Bazar hat mindestens ein Raste, einen Hauptgang und einige Nebengänge, also einige Dalan. Diese Raste oder Gänge werden durch zwei Türen getrennt. Die Gänge im Bazar von Kermanschah sind getrennt nach den Handelsgerben oder Industrie bzw. ihrer Funktion. Zum Beispiel spricht man vom Gang der Textilverkäufer, Truhenbauer, Stoffverkäufer, Schmiede, Goldschmiede, Kuchenbäcker, Blecharbeiter, Buchbinder, Kupferarbeiter und Lederarbeiter. Im Bazar nennt sich der wichtigste Teil der Karawanserei oder Sara, die über die Gänge bzw. Roste zu erreichen sind. Die Gänge waren in ihrer Länge und die Karawanen zahlreich und daher formte sich dieser Architekturstil. Die Vakilodole Karawanserei, die neue Karawanserei. Die Karawanserei der Isfahana gehören unter anderem zu den Bazarteilen. In den vergangenen Jahrzehnten beeinflusste der Bevölkerungsanstieg die Änderung in der Stadtstruktur und der Bau von Einkaufszentren in Hauptstraßen der Stadt den alten Bazar. Und dennoch deckt der Bazar in Kermanschah, wie auch in vielen anderen Städten Irans, abgesehen von ihrer historischen und architektonischen Wert, die Bedürfnisse vieler Bürger.
Die Provinz Kermanschah gehört zu den schönsten Landesteilen, was Natur und Landschaft betrifft. Man kann besonders von dem See Sarobenilufar sprechen. Jeder Besucher gerät ins Schwärmen, wenn er sich vor ihm befindet. Der See lockt zahlreiche Touristen aus ganz Iran und der Welt an. 14 Kilometer nordwestlich von der Stadt Kermanschah befindet sich der See auf dem Berghang Komajar auf 1331 Metern Höhe. Er ist etwa 25 Hektar groß. See ist im Grunde ein großes Becken bedeckt mit Prunkwinden, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. Der See unterscheidet sich von ähnlichen Naturlandschaften in seinen seltenen Pflanzen und besonders der Prunkwinden. In Wahrheit verdankt der See seine Schönheiten diesen Blumen. In der Blütezeit erleben die Besucher ein Blumenmeer. An manchen Stellen ist der See 32 Meter tief, im Grund verlaufen auch unterirdische Stollen. Der See wird von einigen Quellen gespeist. Das Wasser dieser Quellen ist so klar und rein, dass die Blumenstiele unter dem Wasser deutlich zu erkennen sind. Im Wind tanzen die Blumen und verleihen Besuchern ein Ruhegefühl. Der See eignet sich auch für Wassersport wie Schwimmen und Bootsfahrten. Der See gilt ebenso als Wasserreservoir und eignet sich auch für die Fischzucht. In den letzten Jahren wurde eine Parkanlage dort gebaut. In der Provinz Kelmarschach gibt es 550 Seen und kleinere und größere Quellen, unter anderem Ravon Sar, Bistun, Songor, Harsin, Darband, Gambar, Khazarzende und dergleichen. In unserer kurzen Sendung können wir nicht alle natürlichen Sehenswürdigkeiten der Provinz schildern. Im letzten Teil, heute, widmen wir uns dem Wasserfall Darband in der Stadt Sahne in Kermanschah. Der Wasserfall befindet sich im nördlichen Teil der Stadt Sahne. Das Klima ist angenehm und touristisch von hohem Potenzial. Rauschende Wasserfälle und Unterkünfte und Anlagen für Touristen ziehen viele Besucher aus umliegenden Ortschaften und anderen Provinzen an. Darband Sahne ist ein schönes Tal mit verschiedenen Bäumen und Obstgärten. Im alten Persien haben sich hier die Könige von ihren Strapazen erholt. Vor nicht allzu langer Zeit gab es am Talanfang kleinere Wasserfälle, die man Khushke, etwa ausgetrocknet, nennt. Nach diesem ausgetrockneten Wasserfall befinden sich die Quellen des Darband, vier Quellen, oder nach dem örtlichen Dialekt Chowarkini. Sie liegen im nördlichen Tal von Darband und bieten an sich schon viel Sehenswürdigkeiten. Das Wasser hier wird zur Hälfte für die Versorgung der Stadt verbraucht. Die Quellen erreichen nach 500 Metern den Hauptwasserfall. Er schießt mit großem Druck aus einem Bergspalt. Im Frühling bietet sich ein besonderes Schauspiel. Viele Obstbäume wie Walnuss, Feigen, Birnen, Sumak und Ölweiden werden auf dem Weg bewässert. Wir hoffen, der Beitrag hat Ihnen das Land wieder ein Stück näher gebracht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bahram Pais mit dem Titel Orezu. Auf Deutsch Wunsch.
در تن شاخه ها جان بیاید بشکفت سنگ با بوی باران رود شاداب و خندان بیاید با در روشنی تن بشوید باغبان گل به دامان بیاید دوست دارم که بلبل دوباره نغمه خوان در گلستان بیاید از رویش گل بخوانم باد شاد و گلابشان بیاید دوست دارم که باران بیاید دوست دارم که باران بیاید
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Musa Kasim, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
Wieder jährt sich der Tag, an dem Imam Musa Kasim alaihi salam, einer der Edlen aus der Nachkommenschaft des Propheten des Islam, auf die Welt kam. Zu diesem Anlass gratulieren wir allen Muslimen der Welt und widmen diesen Auserwählten einen Sonderbeitrag. Es ist ein Segen Gottes, dass er den Menschen Wegweiser und Führer mitgibt. Diese nehmen alle Übel auf sich, nur um die anderen in die richtige Bahn zu lenken. Sie sind der Steuermann des Schiffes, das die Gläubigen an das sichere Ufer bringt. Wir danken Gott, dass es Vorbilder für uns gibt wie sie. Imam Qasim kam 128 nach der Hijra nach dem Mondkalender, das heißt circa Mitte 8. Jahrhundert nach Christus, in der Nähe von Medina auf der Welt. Als sein Vater Imam Sadr alaihi salam den Märtyrertod fand, übernahm er mit 20 Jahren die Aufgabe, die Muslime geistig anzuführen. 35 Jahre lang hatte er dieses Amt, das Imamat, inne. Es war eine Zeit mit viel Auf und Ab. Die Abbasiden-Kalifen übten Druck und Gewalt aus. Jeder dieser Kalifen, der an die Macht kam, behandelte den Imam schlecht. Harun al-Rashid, der berüchtigste von ihnen, sperrte Imam Qasim lange Jahre ein. In einer Gesellschaft, die von verdorbenen und korrupten Leuten regiert wird, kann natürlich jemand wie Imam Qasim nicht schweigen. Imam Qasim ging auf verschiedene Weise gegen die Abbasidenherrscher vor. Er stellte ihre Rechtmäßigkeit in Frage, indem er ihnen seine Mitarbeit verweigerte und indem er auch den anderen riet, nicht mit diesen Despoten zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel forderte er Ziyad ibn Abi Salame, der für einen Abbasiden-Kalifen arbeitete, auf, dies nicht mehr zu tun. Ziyad sagte, ich habe eine Familie und arbeite für den Regierungsapparat, weil ich das Geld brauche. Aber Imam Qasim sagte ihm, es ist besser, dass der Mensch stirbt, als dass er für die Unterdrücker arbeitet. Imam Qasim tadelte auch die Gelehrten und Geistlichen, die sich in den Dienst der Abbasiden-Kalifen gestellt hatten. Und erinnerte sie an folgendes überliefertes Prophetenwort. Solange die Religionsgelehrten sich nicht an das Weltliche verkauft haben, sind die Treuhänder der Propheten. Man fragte den Propheten, wann verkaufen sie sich denn an das Weltliche? Der Prophet antwortete, wenn sie sich unterdrückerischen Herrschern beugen, dann nehmt euch euer Religion zuliebe vor ihnen in Acht. Zur Zeit des Imam waren neue Sekten entstanden und es kam zu theologischen Meinungsverschiedenheiten, was die Feinde der Religion ausnutzten. Imam Qasim verteidigte den wahren Islam gegenüber abwegigen Ansichten und Anzweiflungen. Er arbeitete unbeirrt an der Verbreitung der ursprünglichen Lehre des Propheten Muhammad Salawatullah alai und setzte auf diese Weise die wissenschaftliche Bewegung seines Vaters, Imam Sadr alaihi salam, fort. Imam Qasim konzentrierte seine Aktivitäten auf die Verbreitung von Wissen und Ausbildung von Schülern. Natürlich war es ein großes Hindernis, dass er immer wieder gefangen genommen und eingesperrt wurde. Dennoch hat er eine größere Zahl von Schülern ausbilden können und Sheikh Tusi nennt in seinem Buch Rejal die Namen von 270 Personen, die Schüler und Überlieferer Imam Qasims waren. Ibn Hajar Heimani, ein sunnitischer Gelehrter, schreibt ebenso, Musa Qasim war Erbe des Wissens seines Vaters und besaß hohe Tugenden. Wegen seines Großmuts und seiner Geduld und Selbstbeherrschung in Zorn wurde er Qasim genannt. Zu seinen Lebzeiten konnte sich keiner hinsichtlich der göttlichen Erkenntnis, seines Wissens und seiner Großherzigkeit mit ihm messen.
Es war ein Festtag und der Abbasiden-Kalif Mansur lud Imam Qasim an den Regierungssitz ein, damit er die Glückwünsche des Volkes erwidert. Imam Qasim wusste, dass Mansur ein Heuchler war und wollte daher die Einladung nicht folgen. Der Abbasiden-Kalif holte ihn unter Zwang an seinen Hof. Viele kamen und brachten Geschenke für den Imam mit. Damit hatte Mansur nicht gerechnet. Er bereute schnell, den Imam eingeladen zu haben. Mit eigenen Händen hatte er der Bevölkerung die Gelegenheit gegeben, sich mit ihrem Imam zu treffen und ihm ihre Sympathie zu zeigen. Da trat wieder einer heran und sagte zu Imam Qasim, »O Enkel der Gesandten Gottes, ich habe kein Geschenk für dich bereitstellen können, denn ich bin selber bedürftig. Aber ich habe mir vorgenommen, ein Gedicht vorzutragen und dir zu schenken. Mein lieber Vater hat es über deinen Vorfahren Imam Hussein a.s. und das Leid, das ihm widerfahren ist, geschrieben. Dann begann er das Gedicht zu Ehren Imam Husseins a.s. und seines Aufstandes zu Kerbala vorzutragen. Als es zu Ende war, sagte Imam Qasim, »Gott schicke dir seinen Segen.« Ich nehme dein Geschenk gerne an. und dann belohnte er diesen Mann, indem er alle Geschenke, die er erhalten hatte, an ihn weiter verschenkte. Imam Reza a.s. sagt über seinen Vater: Mein Vater war für seine Weitsicht und Klugheit bekannt, aber manchmal beriet er sich sogar mit denen, die in seinem Dienst standen. Einmal fragte jemanden meinen Vater: Berätst du dich mit deinen Dienern? Und mein Vater antwortete: Es kommt oft vor, dass Gott die Lösung eines Problems einem dieser Diener in den Mund legt. Das Verhalten Imam Qasims zeigt, wie bescheiden er auch gegenüber den Schwächeren in der Gesellschaft war. Für alle Edlen aus dem Hause des Propheten war Besitz ein Mittel, um anderen eine Freude zu machen und ihre Probleme zu lösen. Imam Qasim verdiente sich seinen Unterhalt mit Landwirtschaft und mit dem Erlös half er den Bedürftigen. Er half jedem, der bei ihm anklopfte, ob er nun seelisch oder material Beistand brauchte. Imam Qasims Großherzigkeit wurde von Gott mit seinem Segen belohnt. Imam Qasim sagt: Güte und Freundschaft machen das Leben schön, festigen die Beziehungen, lassen Hoffnung in die Herzen einkehren und erwärmen das gemeinschaftliche Leben. Nach erneutem Glückwunsch zum Jahrestag der Geburt Imam Qasims schließen wir mit einem Wort von ihm, nämlich folgenden: Wer sein Leben und wenn auch nur für eine Stunde lang vergeudet hat, trägt Schaden davon.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran.